damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Too Old to Die Young.
Kultur unter und über der Gürtellinie mit
Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Scholl.
Yes, sir.
Guten Tag.
Hallo. Hallo, ihr Lieben. Frohes neues Jahr erstmal.
Frohes neues Jahr. Frohes neues. Wie schön, dass wir so positiv gestimmt einsteigen mit einem positiven Vibe ins neue Jahr.
Ich finde das positiv, auf dich zu beschweren.
Ich freue mich auf die nächsten 90 Minuten. Aber ich freue mich auf unsere neue Rubrik.
Ja, wir haben eine neue Rubrik.
Wir fangen neu an.
Das neues Jahr, neue Rubrik.
Nennt sich Spoiler Alert und wir werden, weil wir uns gedacht haben, es ist auch schön, wenn die Leute auch mal was Aktuelles von uns hören. Nicht nur Filme von Leuten mit Leuten, die schon seit 100 Jahren tot sind.
Mit Leuten vor allen Dingen, die sind auch schon seit 100 Jahren tot.
Genau. Machen von wir innen jetzt eine neue Rubrik, die nennt sich Spoiler Alert, wo wir einmal kurz über etwas Aktuelles sprechen, was ihr in den aktuellen Medien auch einfach partizipieren könnt. In dieser Folge ist das Don't Look Up auf Netflix.
Der erfolgreichste Netflix-Film aller Zeiten.
Ist nicht Folge dein Ernst.
Doch. Ohne Ende. Ohne Ende. Zieht ab ohne Ende. Weiß ich nicht. Ich habe die Zahlen nicht parat, aber es ist mit Abstand der erfolgreichste.
Ist doch nicht dein Ernst.
Und es liegt nicht nur an der Star-Besetzung höchstwahrscheinlich, ne?
Nein. Also die Besetzung ist crazy.
Ja, die ist crazy.
Insane. Wer ist alles dabei?
Leonardo DiCaprio. Meryl Streep. Timothy Chalamet. Nicht Herr Rogen, sondern der andere.
Seth Meyers? Nein,
nicht Seth Rogen, der andere.
Ja, whatever. Auf jeden Fall alle bekannt. Jennifer irgendwas.
Lawrence, ja. Genau. Ich gucke jetzt schnell hier nochmal rein, damit wir hier. Ariana Grande spielt natürlich mit.
Naja, Ariana Grande spielt mehr oder weniger sie selbst.
Ja, aber immerhin. Gut. Also es sind große Namen. Große
genau, Kate
Namen.
Blanchett ist dabei.
Ja. Wie konnte ich?
Chris Evans ist dabei. Jonah Hill ist dabei, den meintest du. Kid Cudi, ja, Ron Perlman, es sind so viele Leute, aber man denkt die ganze Zeit, Tyler Perry, insane, Gina Gershon habe ich gar nicht erkannt, aber ich glaube, ich habe einige Leute nicht erkannt, egal, so, der Film handelt, kurze Synopsis davon,
die Welt geht unter,
vom Ende der Welt,
genau, Welt geht unter, so. Wissenschaftler wollen die Welt warnen und
Armageddon ohne Ben Affleck,
werden ignoriert,
ja, genau,
weil genau. Interessiert keinen, lässt sich nicht vermarkten, man kann die Leute doch nicht so schockieren.
Genau, und die Präsidentin sagt, mein Midterm-Election in 3 Wochen ist wichtiger, da kann ich die Leute nicht erschrecken.
Meryl Streep spielt die Präsidentin.
Und sie spielt also im Prinzip Trump als Meryl Streep.
Ja, als Demokratin auch.
Als demokratische Trump-Figur.
Ja.
Und der arme Leonardo DiCaprio spielt einen völlig verstörten, und er spielt ihn auch eigentlich schlecht, aber egal, er spielt irgendwie diesen ganz verstörten Wissenschaftler, der so in seiner Welt gefangen ist und der mit seiner Assistentin eben diesen Kometen entdeckt hat, der nun ganz genau in 6 Wochen und 4 Tagen auf die
Monaten.
Erde knallt, 6 Monaten, und so groß ist wie der Mount Everest, und deswegen ist es ein Killer, Planetenkiller, und deswegen wird die Erde untergehen und versucht halt zu warnen. Ja, Pech, keiner hört zu. Dumm gelaufen.
Genau. Es wird ich muss ehrlich sagen, euch hat er gefallen, ne?
Ja. I liked it very, very, very much.
Ja, wir spoilern ja hier. Insofern, Leute, ihr müsst vorspulen, wenn ihr nicht wissen wollt, was
Barbie
passiert.
Barbie schreibt in die Shownotes, wo das zu Ende ist.
Genau. Der Kunstgriff ist, dass sie eben dieses Trump'sche Realität umdrehen und dass Fakten nicht mehr zählen und Fake News und so weiter, dass der das auf dieses Thema so genial als Satire übertragen kann. Deswegen liebe ich den Film.
Es ist eine Satire, das muss man dazu sagen. Es ist aber eine Satire, die man, wie das ja so oft ist in den letzten 5 Jahren in Trumps Amerika, anguckt und denkt, das ist vielleicht gar nicht mal so unwahrscheinlich.
Ich finde, man muss nicht den Fingerzeig immer zu Trumps Amerika machen, weil das ist ja auch bei uns nicht anders. Nee. Die Wissenschaftler warnen sich seit Jahren den Mund fusselig, was Klimawandel angeht, und immer wieder sagt die Politik, ja, haben wir verstanden, aber wir machen trotzdem eine andere Politik, weil wir können ja die Wähler nicht verschrecken. Also ja, ne, überall, überall, auch bei uns.
Auch Corona.
Mit Corona, genau dasselbe Ding.
Grün,
Wissenschaftler reden sich mundfusselig, die alle so, ja, haben wir gehört, aber.
Und dann sagt
wäre es nicht schön, wenn wir zusammen Weihnachten feiern.
Und dann
können,
sagt Tim Ernst zu mir, Pellkartoffeln sind auch gutes
Essen. Ja.
der, der, also mein persönlicher Höhepunkt des Films ist eine Wahlkampfveranstaltung, wo nun, nachdem der Wissenschaftler mit seiner Assistentin an die Öffentlichkeit gegangen ist, um zu warnen und zu sagen, die Präsidentin interessiert sich nicht, die Welt wird untergehen, die will aber mit so einem Bill Gates-Verschnitt das Ding ausbeuten lieber und so, dass die dann anzetteln, eine Kampagne, die Präsidentin mit dem Titel Don't Look Up, also sie versucht ihr Wahlvolk dazu zu kriegen, einfach nicht in den Himmel zu gucken, um diesen großen Meteoriten, der jeden Tag größer wird, der Komet, nicht zu sehen. Und das machen die Leute mit, bis zu einem bestimmten Punkt, ja, wo einer hochguckt.
Die haben
und
uns angelogen,
das ist mein Lieblingsmoment.
Ja,
genau. Das ist ganz toll und dafür liebe ich diesen Film.
Ich muss echt sagen, trotz des, also der irrsinnig guten Besetzung und der guten Idee und den guten Points, hat der Film bei mir irgendwie nicht gezündet. Ich habe den geschaut und so, also Riesenhype, und ich dachte irgendwie, okay, was kommt jetzt? I get the message, aber irgendwie meh.
Oh, okay.
Meh.
Nee, für mich war schon ein bisschen wow.
Okay. Also, ja. Es war, bei mir war es weder Man of Wow, sondern ich dachte irgendwie davor, ich saß irgendwie davor und dachte, das ist nicht Dr. Strangelove, aber es ist schon ganz hübsch. Da sind ein paar hübsche kleine Ideen dabei und die Gesamtidee stimmt auch und die spielen sich alle die Seele aus dem Leib. Dass Frau Ariana Grande es schafft, gleichzeitig sich selber zu spielen und ihre böse Zwillingsschwester, weil das, was der Film macht und das, worum die Satire sich dreht, ich sehe das natürlich als jemand, der selber auch Medien produziert und wie Medien rezipiert werden in diesem Film, nämlich es muss alles irgendwie spaßig sein, es muss alles, darf alles nicht zu dunkel sein, ja, irgendwie können Sie das Ende der Welt nicht irgendwie hübsch erzählen, können Sie bitte aufhören zu sagen, dass wir alle sterben werden, weil das geht morgens nicht, wie sollen die Leute dann in den Tag kommen, dass Frau Grande dann beim großen Benefizkonzert, weil es gibt eine Gegenkampagne zu Don't Look Up, die heißt Look Up, und dann singt Frau Grunder als diese Sängerin, die sie da spielt, einen Song, der Look Up heißt und voller Phrasen ist und voller Gutmenschentum und schwebt dabei dann irgendwie so durch ein vollgefülltes Stadion. Und das, was der Film macht, ist dem, und ich glaube, das ist, warum ihn einige Leute nicht mögen, nicht bei Barbie habe ich, glaube ich, andere Gründe gesehen, warum das so sein könnte, ist, dass er ihnen ihren eigenen Medienkonsum vorstellt,
ja,
und
ja,
vorhält und sagt, absolut, ihr lasst euch übrigens mit Absicht verdummen.
Ja, das sage ich ja, seitdem in Deutschland Privatfernsehen eingeführt wurde.
Seitdem du fürs Privatfernsehen gearbeitet hast.
Ja, auch. Auch. Das ist eine absolute Verdummungsmaschine. Und diese ganzen, oh nee, dein Auftritt hat nicht genug Klicks gebracht und so weiter. Das ist ja genau wie heute die Leute funktionieren. Das ist so traurig.
Right.
Und schön, dass es mal so gezeigt wird, Bash. Aber ob die Leute ihr Verhalten nach dem Film sich ändert, das glaube ich auch nicht.
Aber ich saß auch übrigens natürlich, weil ich ein zynisches kleines Monster bin, davor und dachte irgendwie so, we're all gonna die. I've been saying that for years. We're all gonna die. Und dann und dachte die ganze Zeit dafür. Ich glaube halt nicht, dass die Leute davon überrascht werden, dass wir alle sterben werden, sondern ich glaube, dass es sehr wahrscheinlich ist. Ich als ansatzweise Buddhist sitze ja vor so einer Endzeit-Fantasie, wie dieser Film ist, und denke, naja, das heißt ja jetzt nicht notwendigerweise, dass das Leben auf der Welt aufhört. Das heißt nur, dass die Menschheit halt weg ist und wir sind halt eine Spezies von irgendwie 70 Millionen Spezies auf diesem Planeten.
Die dann
und
auch alle sterben.
Die dann, naja, übrigens, nicht alle.
Außer Cher.
Naja,
Kometeneinschlag.
Außer Cher. Sagen wir mal, diese Extinction Events, und das ist ja eins davon, gab es ja in der Geschichte dieses Planeten schon 5-mal. Das letzte ist noch gar nicht so wahnsinnig lange her. Das war das Ende der Dinosaurier. Und das, was es gibt ein fantastisches Buch, das heißt Die Welt ohne uns auf Deutsch. Und da macht sich ein Evolutionsforscher, geht von einer Grundidee auf, nämlich was würde passieren, wenn die Menschheit von jetzt auf gleich, also innerhalb der nächsten 5 Minuten, komplett verschwinden würde. Und der erzählt dann halt solche schönen Sachen wie, was würde mit der New Yorker U-Bahn passieren an Tag 3, die würde einfach geflutet werden, weil der Strom ausfallen würde und diese Pumpen nicht mehr funktionieren. Mhm. Was würde mit den Atomkraftwerken passieren, wie viele davon würden mit großer Wahrscheinlichkeit in die Luft fliegen, wie viele davon würden sich wirklich abschalten, was würde mit den Atomraketen passieren rund um den Planeten, was würde das alles heißen?
We got it.
Die Extinction Events, die 4, bei denen ja beim letzten, also beim Dinosaurier-Einschlag, sind 70% aller Landbewohner und ich glaube 60% aller Meeresbewohner gestorben. Das hat wahrscheinlich ein paar Jahre lang sehr unangenehm gerochen. Aber so generell, das ist halt Teil von Evolutionsbiologie und ich sitze vor sowas und denke, ich bin ein Mensch von inzwischen 7 Milliarden. Wenn jetzt die Hälfte von uns sterben würde, das wär, dann wären ja immer noch 3,5 Milliarden Menschen da.
Ja, aber miterleben so. Willst du es ja nicht. Also ich möchte nicht hochgucken oder so Meteoriten haben und wissen, dass der runterkommt.
Also das ist ja jetzt.
I don't know. Ich habe schon.
Aber die Situation ist doch genau so, die.
Ich habe als Teenager schon gerne diese Hiroshima-Einschläge geschaut. Nicht, also jetzt nicht so, guck mal lustig, sondern ich finde diese absolute Zerstörung hat für mich schon was. Dare I say it, beinahe erotisches. Also diese Lust am, jetzt ist die ganze Scheiße ja endlich mal weg und es wird alles auf Null geschaltet.
Ja.
Finde ich irgendwie, kann ich ganz gut gucken. Und ich finde die Vorstellung auch nicht romantisch, aber ich finde diesen Ausnahmezustand zu wissen, dass es bald vorbei und da rast was auf uns zu, die Vorstellung finde ich spannend. Und das war, glaube ich, die einzige Szene, die ich an dem Film wirklich mochte, dass diese Endszene, wo sie dann sich entscheiden, wir gucken nicht den Fernsehen, wir schalten die ganze Hysterie von außen einfach raus. Wir haben einmal noch einen schönen Moment zusammen, wir setzen uns an den Tisch, wir machen das, was zählt.
Das haben sie auch gut geschnitten.
Fand ich super. Ja.
Das fand ich super.
Und also fand ich spannend.
Ja. Ich meine, der Tod am Ende ist ja sehr zackig. Ja. Das ist ja, die leiden ja nicht wahnsinnig, sondern die sind dann halt tot. Das fand ich jetzt keine furchtbare Art zu sterben.
Nö.
Und letzten Endes, auf das zurückzukommen, was du gesagt hast, die Situation ist ja genau die. Also Klimaforscher sagen seit 50 Jahren, ihr habt noch 70, 60, 50, 40, 30, 20 Jahre Zeit, um eine Erderwärmung über 2 Grad zu vermeiden. So. Und ich glaube inzwischen, aber das heißt jetzt überhaupt nichts, weil, wie gesagt, ich bin einer von 7 Milliarden. Ich glaube, dass das Interesse daran, die Erderwärmung über 2 Grad zu vermeiden, nicht groß genug ist. Nee. Und dass die Leute, die diese Erderwärmung verursachen, nämlich irgendwie guck dich um. Ich bin seit 5 Jahren oder 6 Jahren nicht mehr mit dem Flugzeug geflogen. So. Ich habe kein Auto, ich bewege mich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und der Bahn oder dem Fahrrad.
Und du hältst es trotzdem nicht auf.
Aber nee. Ich habe um mich rum lauter Leute, die ich nicht als schlechte Menschen sehen würde und die sich sehr um Klimaschutz kümmern oder irgendwie sowas. Aber du müsstest dir halt, und das ist das, was ich dann immer nicht verstehe, du müsstest dir halt 300 Jahre veganes Essen in den Rachen stopfen, um einen Flug irgendwo hin außerhalb von Deutschland wieder gut zu machen. Das heißt, wir und solange Deutschland der Reisekönig der Welt ist, solange werden wir uns mit der Klimakatastrophe auseinandersetzen müssen. Das ist halt
sie
so.
Wird kommen. Insofern, guckt den Film.
So you know what's happening.
Lasst euch einen Schauer des erwartbaren Endes über eure Schultern glittern und trinkt eins aufs Leben. So. In dem Sinne, oder? In dem Sinne leiten wir über zum unsterblichen Leben.
Genau, nämlich eine der Spezies, die auf jeden Fall auch so einen Clash wahrscheinlich überstehen würde, sind die guten Vampire. Ihr habt das im Titel schon gelesen. Bei dem Tod von Anne Rice war natürlich, für Paul und mich war das ein großes Thema, Tatjana war eher so,
meh.
Ja, du weißt, wer sie war natürlich.
Genau,
aber ja.
Barbie und ich waren und Tatjana war
Ja, das ist jetzt nicht so. Du hast es nicht so mit dem Übersinnlichen.
Null.
Erklär nochmal warum. Hexen war ja bei dir auch schon so schlimm.
Ich kann es relativ einfach erklären. Ich finde Horror doof und ich habe nie die Verbindung begriffen zwischen Vampir und Queer. Also es ist eine völlig fremde Welt für mich und ich sehe nie diesen sexuellen Aspekt, wenn mir jemand in den Hals beißt, das symbolisiert für mich null Orgasmus und ich habe damit nichts am Hut und Ekstase. Ich habe es nie verstanden.
Barbie erklärt
0,00. 0,0.
Also ich glaube, die Verbindung zwischen Romantik und Lust und ne, all diese Dinge, die wir heute auch mit Vampiren verbinden, das ist ja relativ neu.
Ich verbinde damit
war ja
Schmerz und Brutalität.
Horror, eine Horrorfigur, ein Monster, ne, also auch in Bram Stoker's Dracula. Ja. Das, was wir in dem Coppola-Film gesehen haben, wo Mina sich dann in ihn verliebt und ne, er dann plötzlich ganz jung und schön ist und sie eine wilde romantische Zeit haben. Das war im Originalbuch, ist das ja nicht drin, also das hat ja Coppola dazu gedichtet.
Wir wissen nicht, von welchem Film du redest. Und
doch, natürlich.
Von welchem?
Der Bram Coppola, Stoker's Dracula.
Ach so.
Mit Winona Ryder.
Ach so. Und Keanu.
Anthony Hopkins, okay, wie sie alle heißen. Mhm. Ne, das ist ja, ich glaube, das ist auch mit Anne Rice eigentlich eingeläutet worden, dass Vampire auch als romantische Wesen besetzt und verstanden werden.
Vorher ja, war es halt einfach immer das mit Monster. Sexualität zu tun. Es hatte immer was zu tun mit kommt nachts und Flüssigkeitsaustausch und der Biss als Penetration.
Ja, aber eben nicht als begehrliches Monster, sondern halt als Monster.
Nein, als Monster.
Als die Dunkelheit, ja, als das, genau, was dich
übermannt. Sexualität
keine als Kontrolle drüber hast.
Horror. Ja, schon. Ja, genau. Sure. Das war schon so immer.
Ja.
Aber ich nehme das nicht an mich ran.
So. Naja, ich glaube, die Queer-Kodierung hat ja stattgefunden so in den 40er, 50ern, als man irgendwie nicht queere Charaktere nicht anders erzählen konnte, als sie halt irgendwie als Monster zu erzählen, zumindest in Hollywood, wo sie dann eben angefangen haben. Man hat dann verstanden, dass sie queer waren, ohne dass es gesagt werden musste. Also es wurden verschiedene Dinge erzählt.
Weil Bela Lugosi so komisch gesprochen hat.
Ich hab dir diesen, wie heißt der, Mama Frankenstein, den ich dir geschickt habe, den du machen solltest. Oh, der ist auf Amazon, ihr müsst den schauen, ich packe den in die Show, das ist Horror. Sehen alle aus, als kämen sie aus, aus der bunten Kiste von Alles Zabel. Without Shade. Aber es sieht sehr nach einer Teufelsberger Produktion aus. Der ist so ein Zwillingspaar. Und of course they're gay. Everybody's fucking gay. Ja. Also alle tragen sie Make-up, alle tragen sie irgendwie gerüschte Hemden, alle haben sie lange Fingernägel und bewegen sich so und reden so. Ohne, dass es hier gesagt wird. Also ja, diese Queer-Kodierung, die war ja immer da. Und ich glaube, die Ausgestoßenen der Gesellschaft haben schon auch kapiert, also auch queere Menschen haben schon auch kapiert, da ist eine Identifikationsfigur für mich, weil ich auch ausgestoßen bin, weil ich auch ein Leben erlebe, das andere.
Solche negativen Figuren habe ich mir nicht gesucht.
Na, sagen wir mal so, die Queer-Kodierung beim Vampirfilm hat ja relativ früh angefangen. Also der erste lesbische Vampirfilm, den es gab, hieß Camilla. Der basierte auf einer Novelle. Und das war schon zu Stummfilmzeiten.
Also, der Jünger.
So, das heißt, die erotische Aufladung, die diese Figur einfach für viele Menschen hat und dadurch, dass das Frauen sind, die Haut anderer Menschen penetrieren, egal ob das jetzt Männer oder Frauen sind, aber bei Camilla sind es halt Frauen, das basiert auch auf einer Novelle, die noch vor Dracula veröffentlicht worden ist, weil es diesen Blutsauger-Mythos, egal ob du den jetzt irgendwie in Mexiko mit dem Chupacabra ansiedelst oder in der chinesischen Kultur gibt es genauso blutsaugende Dämonen, Geister.
Rumänien, also Rumänien ist ja eh riddled with
in der osteuropäischen und südosteuropäischen Kultur ist ja dieses, und die Idee, dass irgendjemand über Nacht kommt und einem die Lebensenergie raubt, auf welche Art auch immer, die ist ja nur so alt wie die Menschheit.
Right.
Und das in eine Figur zu übersetzen, die Zähne hat und die sich vom Blut anderer Menschen ernährt, das hat Frau Shelley nicht erfunden, das hat sie nur sehr hübsch zusammengefasst.
Ja.
Und wieso wurde Anne Rice dann so groß?
Weil Anne Rice,
warum seid ihr traurig, weil sie tot ist?
Weil Anne Rice in den 70ern,
76, ja,
die ein zutiefst politisches und zutiefst unruhiges Jahrzehnt waren, etwas gemacht hat, was man damals einfach nicht machte, weil die hat eine große romantische Erzählung geschrieben in der Mitte von lauter Hardcore-Political-Novels. Irgendwie Gore Vidal hat eine große politische Erzählung nach der anderen angezettelt. Die Filme aus dieser Zeit sind alle hochpolitisch und sehr engagiert. Und dann kommt halt Frau Rice, die sagt, ich schreibe jetzt so lange über mein totes Kind, bis ihr das mögt.
Claudia in dem Fall.
Und
lass mich kurz ein bisschen was zu Anne Rice erzählen, da macht das Gerüst, glaube ich, ein bisschen mehr Sinn. Also Anne Rice ist geboren worden am 4.10.1941, ist jetzt gestorben am 11.12. an den Folgen eines Schlaganfalls. Tochter irischer Einwanderer, in New Orleans geboren. Wisst ihr, was ihr eigentlicher Name war? Weißt du, was ihr eigentlicher Name war? Nee. Du wirst nicht drauf kommen bei allem Raten. Howard Allen O'Brien.
Charming.
Seriously. Die Mutter hat sich überlegt, meine Tochter wird diskriminiert, weil sie eine Frau ist, die wird mit Chancen benachteiligt, weil sie eine Frau ist, deswegen gebe ich ihren Männernamen. Also zwei.
Das ist aber sehr fortschrittlich.
Howard Allen. Ja, hat dann so lange gehalten, bis Anne Rice mit 6 in die katholische Mädchenschule geschickt wurde, da hat sie sich dann Anne genannt. ich liebe das.
Ich finde, das sagt viel über diese Frau.
Ja. Yeah. Dann hat sie 61 den Dichter Stan Rice geheiratet, 66 kam ihre Tochter Michelle auf die Welt, die dann 72 an Leukämie gestorben ist. Das ist das, worauf Paul angespielt hat. Michelle ist die Figur der Claudia auch in Interview mit dem Vampir, was ihr erstes Buch war, was sie 76 rausgebracht hat. 78 kam dann ihr schwuler Sohn Christopher auf die Welt, der heute auch noch lebt, ihren Nachlass verwaltet, mit dem sie tolle große Bälle veranstaltet hat in New Orleans, Vampirbälle, der jetzt auch maßgeblich beteiligt ist an der ganzen AMC-Geschichte, wo die Vampire Chronicles verkauft worden sind und die Mayfair Witches. Und sie war, also sie ist sehr katholisch erzogen worden, auch von zu Hause aus war man sehr katholisch, und sie war eine extrem gläubige Christin, ist dann, also hat auf dem College sich schon ein wenig entfernt von dem sehr strengen Glauben, ist dann aber mit dem Tod der Tochter komplett vom Glauben abgefallen. Erstmal hat sich als Atheistin bezeichnet und geoutet und hat dann eben angefangen, diese Bücher zu schreiben. Hat dann über, also ne, Interview mit dem Vampir 76 war das erste Riesenerfolg, ist bis heute, ich glaube, das erfolgreichste Vampirbuch aller Zeiten, glaube noch erfolgreicher als Stephanie Meyer, ich bin mir gar nicht mehr sicher.
Es ist jedenfalls das Begründungsbuch des gesamten
moderneren
Pop-Vampir-Mythos ist,
sagen wir es mal so. Und die Vampire Chronicles, also es basierte auf diesem einen Buch, das sollten dann, erst hat sie, glaube ich, hatte sie nur 4 geplant oder so, mittlerweile sind es 12 Bände der Vampire Chronicles, also die nur in diesem Universum spielen, mit verschiedenen Vampiren, die alle mehr oder weniger miteinander auch zu tun haben. Sie hat da 1990 The Witching Hour veröffentlicht, das Begründungsbuch für die Mayfair Witches. Da gab es dann auch noch Slasher und Talto und was weiß ich, wie sie alle heißen. Also es gibt verschiedene. Es gibt 3 Crossover-Bücher, wo sie das Vampir-Universum mit dem Hexen-Universum vereint hat, wo die Bänder sich quasi kreuzen. Das ist Merrick, Blackwood Farm und The Blood Canticle. Und sie ist mit ihrem Glauben, ging das vor und zurück. Also sie ist vom Glauben abgefallen, dann hat sie den katholischen Glauben wiedergefunden, dann hat sie aufgehört, über Vampire zu schreiben und hat eine Saga über Jesus Christus angefangen. Dann hat sie mystische Krimis geschrieben über die, ich glaube, die Nephilim oder so. Ich habe es gar nicht irgendwo aufgeschrieben.
So ist die dritte Reihe, die sie begründet hat, von der Barbie gerade redet, heißt Angel Time. Und da schreibt sie wirklich über Engel. Und da gibt es, glaube ich, 3 Bücher.
Ja, und dann hat sie einfach mal so, weil sie Anne Rice ist und das gut findet, hat sie die Dornröschen-Trilogie.
Aber nicht unter ihrem Namen.
Nein, hat sie aus dem Boden gestampft. Das ist SM-Erotik-Literatur. Sie hatte dafür 3 verschiedene Pseudonyme. Sie hatte Anne Rampling, dann hatte sie A. Rockalore und A. N. Rockalore. Ja, waren halt SM-Bücher. Und Exotoiden hat sie auch noch geschrieben.
Na, sie hat ganz bewusst also nachdem die ersten 2 Bücher der Vampir-Saga ein riesiger Erfolg waren, das erste überraschend, das zweite dann nicht mehr so überraschend. Und riesiger Erfolg heißt, dass die waren in den Top 10 der weltweit am meisten verkauften Bücher in ihren jeweiligen Erscheinungsjahren.
Also sie war die Rowling der 70er Jahre sozusagen.
Sie war
einen neuen Kosmos
rausgehauen. Sie war die Sidney Sheldon der Vampirliteratur.
Oh ja, Sidney Sheldon.
ja. Und dann, sie hatte aber schon immer ein Interesse an SM und hat sich aber auch nie dafür vorgescheut.
Sehr katholisch.
Sehr katholisch. In ihrer Karriere dann einfach zu, so, das ist ganz süß, wenn man jetzt mal Interviews von ihr anguckt, das habe ich nach ihrem Tod nochmal ausgiebig getan, sagt sie halt auch jedes Mal, wenn sie gefragt wird, I wanted to write porn, because I like porn. So, also dann sitzt da diese inzwischen ja doch relativ betagte, so Anfang 70-Jährige und sagt, I wanted to write porn and I like SM porn, so I wrote SM porn, fuck you. Und ja. Sie hat sich auch immer am liebsten von ihrem Sohn interviewen lassen und das ist in den letzten Jahren dann irgendwie sehr bizarr, weil dann sitzt da ihr Kind und redet mit Mama über den SM porn, den sie geschrieben hat, und das ist auch sehr erfrischend, finde ich.
Ja, das Ganze ist, also es gibt 2 Filme aus dem Vampir-Universum, nämlich Interview mit dem Vampir, ja, mit Tom Cruise, Antonio Banderas, Brad Pitt und Kirsten Dunst unter anderem. Und dann ein paar Jahre später haben sie dann Queen of the Damned, auch eins ihrer Bücher, verfilmt mit Stuart Townsend und Aaliyah. Was also wirklich auch ein super Trash geworden ist. Der Film ist so schlimm, man kann den echt nicht gucken. Und also die wahren Fans meiden den. wir sind alle sehr excited, oder zumindest Paul und ich sind sehr excited. Tatjana dreht Däumchen und kräuselt die Lippe. Dass jetzt AMC sich diese Option gesichert hat und dass sie in Produktion sind und dass sowohl das Vampir-Universum als auch das Hexen-Universum jeweils ihre eigene AMC-Primetime-Show bekommen. ne, also AMC, die haben The Walking Dead und so gemacht, die kennen sich aus, die wissen, wie das geht. Da erwarten wir Großes, das wird irgendwann 22 kommen, die beiden Sachen auf den Markt. Ja, I'm very excited und ich vermisse Anne Rice sehr. So, obwohl ich die letzten Bücher Schrott fand, muss ich sagen. Princess Tar fand ich schlimm, Atlantis fand ich schlimm. Also ja.
Okay, aber die hat das alles sozusagen modernisiert und in die Popkultur gebracht und seit den 70er Jahren ist der Vampir jetzt der heiße Scheiß.
Also es würde, Twilight zum Beispiel hätte es so nicht gegeben, glaube ich, mit dem Erfolg, hätte nicht Anne Rice das eingeführt, ja, dass man Vampire romantisch, sexuell besetzt und die heiß findet und gerne mit denen tauschen wollen also würde oder mit denen leben wollen würde.
Anne Rice, bitte beiß mich. Anne Rice, um da den Übergang hinzukriegen, hat sich zu den Stephanie Meyer Büchern, die die nächste dann 2025,
da kommen wir noch,
20 Jahre später, genau, deswegen, ich will den Übergang gerade machen, hat sie immer gesagt, sie bewundert Frau Meyer, weil sie überhaupt genauso wie sie True Blood als Serie sehr bewundert hat, weil sie immer überhaupt nicht auf die Idee gekommen wäre, Vampire in ein proletarisches Umfeld zu stopfen oder Vampire auf der Highschool stattfinden zu lassen, sondern das, was Anne Rice macht, ist ja klassische historische Vampirliteratur. Also das ist keine moderne Literatur, sondern das ist schon sehr in der Tradition, in der großen romantischen, philosophischen Tradition von Frau Shelley.
Und was hat nun die andere neu gemacht?
Zu Stephanie Meyer erzähle ich später noch mehr. Ich will jetzt nicht gleich beide am Anfang miteinander verbraten, weil Stephanie Meyer ist nochmal ein anderes Kapitel.
Okay, denn Spoiler, kommt später.
So, dann.
Jetzt kommt Kunst.
Jetzt kommt.
Ihr merkt, Tatjana will fertig werden mit der Folge. Keinen Bock auf die Scheiße.
Doch, für mich ist das alles neu.
Mit den untoten
Ondulierenden. Ich glaube ja, dass der Film, über den ich jetzt rede, der auf Deutsch den merkwürdigen Titel So finster die Nacht hat und auf Englisch den sehr viel schöneren Titel Let the Right One In, der würde dir auch gefallen, weil das einfach ein wahnsinnig guter Film ist. Ja, es geht auch um Vampire, aber es geht um etwas, um das hat Anne Rice, glaube ich, wirklich erfunden, nämlich das Vampir-Kind gab es, glaube ich, vor Claudia in Interview with a Vampire nicht. Und So finster die Nacht erzählt auch von einem Vampir-Kind und zwar in den 80er Jahren in einem Vorort von Stockholm.
Ich finde, es hat auch immer was von Wahlfamilie. Ne? Das Vampir-Thema hat immer auch ein Wahlfamilienthema. Mit wem will ich die Ewigkeit verbringen? Wen suche ich mir aus, um den zu meiner Familie hinzuzufügen, dass wir auf ewig zusammenbleiben? Ja. Oder
genau, so,
losgelöst von dem tradierten Erzählsystem.
So macht Regisseur Thomas Anderson mit dem Drehbuchautor John Avi Lindquist, auf dessen Roman der Film auch basiert, der auch das Drehbuch geschrieben hat. Und die beiden beschäftigen sich halt mit einer klassischen Highschool-Erzählung. Es gibt einen kleinen, blonden, schwedischen Jungen, der heißt Oscar und wird in seiner Schule immer gemobbt und gehänselt und körperlich und verbal bedroht von den anderen sehr heterosexuellen Jungs, die auch Geld haben. Er hat nicht so Geld, sondern lebt mit seiner alleinerziehenden Mutter zu Hause und kriegt eines schönen, sehr verschneiten Stockholmer Abends eine neue Nachbarin, nämlich die heißt Eli und wird von der wunderbaren Lena Landerson gespielt und Leni beziehungsweise Eli zieht mit ihrer Vaterfigur, das ist nicht ihr Vater, wie wir im Verlauf des Films erfahren, in die Nachbarwohnung von Oscar. Und das ist aber jetzt das hat überhaupt nichts Glamouröses, sondern das ist halt so ein Sozialwohnungsblock irgendwo am Rande von Stockholm, in dem dieses relativ malträtierte kleine Jungenkind wohnt. Und die beiden treffen sich zum ersten Mal, als Oscar im Innenhof dieses Blocks damit beschäftigt ist, einen Baum zu bedrohen, weil das Erste, was wir in diesem Film hören, ist Oscars Stimme, der immer sagt, komm Schweinchen, dann blute doch, dann schrei doch, dann mach doch irgendwie, lass dich doch quälen. Und wie wir dann später lernen, ist genau das, was die Hetero-Jungs sozusagen immer zu ihm in der Schule sagen. Und als er das dann diesem Baum sagt, weil er lernen will, wie man sinnvoll darauf antworten und wie er sich so kann und wie er sich wehren soll, kriegt Eli das halt mit und findet das interessant, sagt ihm aber auch gleich, wir können keine Freunde werden. Und dann sagt Oscar, warum können wir denn keine Freunde werden? Das muss ich überhaupt nicht begründen, wir können einfach keine Freunde werden, Schluss jetzt. Und es, natürlich werden die beiden Freunde. Aber so finster war die Nacht, oder so finster die Nacht dieses war, schiebe ich da mal ein, weil ich es grammatisch sinnvoll finde, das ist aber falsch, so heißt der Film nicht, ist unfassbar brutal. Die erste Szene, an der das auffällt, ist, wir sehen, wie Hakan, die Vaterfigur, die Eli da mitbringt, einen jungen Mann im Wald mit Lachgas betäubt und ihn dann versucht ausbluten zu lassen und dieses Blut in einen Kanister zu füllen. Wir wissen aber noch nicht genau, warum das passiert, sondern man ist mit dieser hochästhetisierten und sehr gut ausgeleuchteten Szene irgendwie allein und weiß nicht genau, guckt man gerade einen Film über Serienmörder, guckt man gerade einen Film über einen Wahnsinnigen. Jedenfalls stellt sich dann relativ fix raus, weil dieser Mordversuch misslingt und dieses Blut wird nicht abgeliefert, was dazu führt, dass Eli auf die Jagd gehen muss. Und dann sieht man, wie dieses sehr androgyne Wesen einen Erwachsenen massakriert. In der sehr verschneiten, irgendwie hochromantisch kalten Landschaft dieses Vorortes. Und da begreifen wir, es geht hier um Vampire. Und das ist aber in diesem Setting, weil es sieht eigentlich aus wie ein schwedischer Sozialkrimi, nur dass es sehr viel schönere Bilder sind, weil die Kamera unfassbare Arbeit macht in diesem Film. Und long story very short, am Ende sind Eli und Oscar sowas ähnliches wie ein Paar und auf einer großen Reise miteinander. Das ist der Schluss. Und vorher hat Eli noch, und das ist die große Rachefantasie, wegen der Barbie und ich diesen Film auch so lieb haben, für Oscar alle seine Leute, die ihn mobben, abgeschlachtet.
Ach, das ist ganz schön. Das finde ich ganz cool.
Und
wenn ich das nicht sehen muss, wie, dann finde ich die Idee theoretisch schön.
Das Tolle daran ist, diese Schlachteszene sieht man auch nicht, weil diese Oscar soll dann auch schwimmen lernen und Oscar wird von diesen Jungs in einem Schwimmbad festgehalten und soll 3 Minuten unter Wasser gedrückt werden, weil er sich vorher wirklich einmal richtig gewehrt hat.
Ja, tot, nicht?
Und dann sieht man, wie Oscar unter der Wasseroberfläche versucht zu atmen und nicht zu ersticken. Und du siehst überhaupt nicht, wie diese Personen abgeschlachtet werden, sondern du hörst nur irgendwelches Tohuwabohu über der Wasseroberfläche, während du Oscar dabei zuguckst, wie er vielleicht stirbt. Und dann siehst du irgendwie abgerissene Gliedmaßen und Köpfe ins Wasser sinken.
Okay. Tatjana ist wieder raus.
Nein. Ich finde, die so Rachefantasien ist ja halt in Ordnung. Also der arme, kleine, gemobbte Oscar. Also ist der denn zum Schluss, wird er auch Vampir?
Nein, er wird kein Vampir, okay. Sondern wir begreifen, also es kommt auch, dabei werden fantastische Bilder produziert. Es gibt auch Figuren in diesem Universum, die eigentlich aussehen wie aus einem Karos-Meki-Film, die dann aber auch merken, dass sie, die werden gebissen und sind dann Vampire und beenden ihr Leben aber freiwillig und selbstständig. Es gibt wahnsinnig tolle, sehr realistische Aufnahmen davon, wie Leute Gebäude hochklettern, wie Leute aus Fenstern stürzen, wie jemand in einem Krankenhausbett verbrennt, freiwillig.
Sind denn Vampire im Prinzip glücklich, dass sie unsterblich sind? Oder sind Vampire die ewig unglücklichen Geschöpfe danach?
Also es ist, normalerweise wird die große moralische Frage ist ja die, wenn du jetzt Vampir wärst von heute auf morgen, wärst du in der Lage zu töten, um dich am Leben zu halten? Und das ist, ne, da ist das ja, ob man damit glücklich sein kann oder nicht. Und die meisten Autoren umschiffen das so ein bisschen, indem sie mit dem Vampir werden quasi auch so eine moralische Befreiung da reinschreiben. Also plötzlich habe ich all diese alten moralischen Betrachtungen nicht mehr. Ich bin plötzlich davon befreit, von der weltlichen Moral. Ich bin ein wildes Tier. Ich habe keine natürlichen Feinde. Ich kann machen, was ich will. Es gibt aber auch bei Anne Rice, also Louis zum Beispiel, der von Brad Pitt gespielte im Film, ist ein gutes Beispiel. Es gibt die Vampire, die daran eigentlich scheitern und konstant leiden und sich damit eben nicht abfinden können, die ihre alten Wertvorstellungen behalten haben, ihren moralischen Kompass behalten haben und der ernährt sich dann eben von Ratten.
Ja.
Oder bei Anne Rice die ganze Cullen-Familie, die halt irgendwie wild jagt anstatt Menschen, weil können sie nicht. So. Aber meistens ist es eben so eine moralische Befreiung, oder auch vielleicht eine emotionale Armut dann, beschäftige mich damit nicht mehr, ich habe das nicht mehr.
Und das, was Lindquist und Andersen hier machen, ist halt eine Spiegelung dieser ganzen Geschichte, weil es ein Kind ist, dass das kann. Also Oscar stellt Eli irgendwann die Frage, wie alt sie denn eigentlich ist. Und sie antwortet darauf, ich bin 12, aber das bin ich schon sehr lange. Das Faszinierende an diesem Film ist, dass Andersen hier was macht, was viele Vampirfilme machen, nämlich diese Figur, die der, also Eli hat kein wirklich ihr zugeordnetes Geschlecht. Du könntest sagen, das ist ein androgynes Mädchen. Oscar stellt ihr irgendwann, also sie stellt Oscar irgendwann die Frage, ob er glaubt, dass sie jetzt sein Girlfriend ist. Und dann sagt Oscar, ja, warum denn nicht? Und darauf antwortet sie, aber dir ist schon klar, dass ich kein Mädchen bin. Also es steht und es gibt auch so eine, es kommt auch an, welche Schnittfassung man guckt. Die Schnittfassung ab 18 hat auch eine Szene, die eine Trans-Metapher ist, wo er ihr einmal dabei zuguckt, wie sie sich umzieht und man dann halt sieht, dass ihre Vagina, die sie vielleicht mal hatte oder eben nicht, zugenäht ist. Weil sie hat halt keine, sie scheidet halt nicht aus. Das heißt, sie braucht das alles nicht. Und sie ist eigentlich ein androgynes, geschlechtsloses Wesen. Und ihre Definition ist halt nicht Frau oder Mann, sondern Vampir. Und das gibt es ja auch in anderen Vampir-Konstellationen, dass, egal ob das jetzt bei Interview with a Vampire ist, wo wir eine schwule Wahlfamilie haben, die aus zwei Männern und einem Kind besteht, oder wenn wir solche Sachen wie Poppy C. Bright angucken, deren 80er-Jahre-Vampir-Literatur ja eine sehr viel dunklere und eine sehr viel derbere Version von True Blood ist, also wo die Leute wirklich extrem arm sind und wo es um Sumpfbewohner geht und darum, dass alles unglaublich neongepunkt gewaltvoll ist. Dieses Moment von, wir inszenieren eine Figur als zwischen den Kategorien lebend, ich will jetzt nicht Geschlecht sagen, aber zwischen den Kategorien lebend, ist schon sehr wichtig für den Vampirmythos und auch so, wie ihn so wie er in Camilla oder bei Shelley erzählt wird, diese Figuren sind keine Menschen mehr.
Ja.
Und damit sind sie auch allen menschlichen Kategorien abhold.
Aber damit bringt es für mich nicht näher als Identifikationsfigur, dass sie keine Menschen mehr sind und androgyn.
Ich hatte das halt.
Ich sehe mich dann nicht trotzdem.
Kind schon. Also ich habe als Kind, damals war es Angela Sommer-Bodenburg, der kleine Vampir, und ich war mega Fan. Ich war sogar mal bei einer Lesung, bei einer Vorlesung von ihr. Ich hatte ein Vampir-Cape. Und ich habe mich damit nachts in die Badewanne gelegt und habe das Fenster aufgemacht und habe gehofft, jemand kommt und holt mich und beißt mich und nimmt mich mit. That didn't happen. Okay. Ich warte immer noch. Also if somebody hears this and you're a vampire, ein richtiger, dann könnt ihr mich gerne holen. Ich fand das immer schön, die Idee einfach auch aus diesem Leben irgendwie raus zu sein. Also jetzt nicht, weil ich das Leben an sich so scheiße finde, aber irgendwie ein Leben zu haben, wo du fliegen kannst, wo du unsterblich bist, wo dir nichts wehtut. Ich fand das immer reizvoll. Mm-mm. Nein?
Ich habe natürlich im...
Dafür ist sie doch viel zu hanseatisch.
Ja, höchstwahrscheinlich. Ich habe immer überlegt zu dieser Folge, wo habe ich einen Anknüpfungspunkt zu Vampiren, weil ich habe die Bücher alle nicht gelesen, ich habe die Filme nur 10 Minuten geguckt. Mm. So. Und da fiel mir in meinem Badezimmer auf, dass ich da ja ein, Gesichtsmaske habe von der Firma des Mannes von Susanne Uhlen. Susanne Uhlen? Ich heirate eine Familie, hat sie, glaube ich, nicht mitgespielt, aber Susanne Uhlen hat mitgespielt.
Was, Susanne in diesen Uhlen ganzen, nicht die Mutter, bei, die nein, Großmutter bei den Viecherts?
Nein, Susanne Uhlen ist die, die mit Herbert Herrmann zusammen war. Ach so, so eine 70er-Jahre, 80er-Jahre Fernsehgeschichte.
Ich liebe, dass du mit diesem Namen um dich schmeißt und erwartest, dass ich weiß, wer das
ja,
ist.
Ja, guck, hast du gerade auch eine halbe Stunde gemacht. Und
Charlie
ich wusste nicht,
Steinberger wovon
du redest. War so, ihr Mann. Genau. Sorry. Also, die Susanne Uhlen ist die Tochter von der Gisela Uhlen. Gisela Uhlen ist ein großer Uferstar. Und Gisela Uhlen ist die Nichte von dem Schauspieler Max Schreck. Und Max Schreck wurde, genau, unsterblich durch diesen ersten deutschen Weimarer Republik Zeit 20er Jahre Nosferatu-Vampirfilm.
Friedrich Wilhelm Murnau.
So, das war der Regisseur, den kannte damals noch keiner. Heute ist ein Weltstar durch diesen einen Film. Der Max Schreck ist nur durch diesen einen Film noch bekannt. Dieser Nosferatu-Charakter war so gruselig für die Leute damals und so unheimlich, dass der eben bis heute noch gezeigt wird. Ein Stummfilm aus den 20er Jahren.
Wo alle mal denken, das ist der Klaus Kinski-Film, aber das ist nicht der Kinski-Film, sondern das ist
nee, der Kinski-Film ist, der spielt den Max Schreck, glaube genau. ich. Aber nee. Weiß ich nicht.
Oder?
Die Kinski-Neuverfilmung ist schon Nosferatu, aber
ach so, neu.
Und dann gibt es Der Kuss des Vampirs mit William Dafoe, der Max Schreck spielt.
Ah, genau. Jetzt hat Paul hat's richtig gesagt, aber der Ursprung der deutsche Vampir-Mythos-Film ist Nosferatu. So, da steht also bei mir diese Maske im Badezimmer. Das ist die eine Connection zu Vampirismus. Meine Gesichtsmaske im Badezimmer.
Mit der du versuchst, dich unsterblich und schön zu machen.
So, genau. Und immer wieder scheitern.
Und wenn es mit dem Make-up nicht passiert, wenn es mit dem Make-up mal völlig
daneben geht, dann setzt sie einfach die Maske auf.
Und dann sieht aus wie Nosferatu. Und die zweite Begegnung ist, als ich so 7 war, oder 8, habe ich im Fernsehen heimlich nachts mal gesehen, Dracula jagt Minimädchen. Ich weiß den Titel nur
der
noch,
Titel ist so
weil der so bescheuert ist und ich weiß noch, dass ich mich tot gegruselt habe und das war Christopher Lee in einem englischen Dracula-Film von 1972, der mich zu Tode erschreckt hat, weil der da mit rot triefenden Augen, mit dem Holzpfahl und mit Kunstblut ohne Ende und so weiter. Das fand ich unheimlich und gruselig. Inzwischen weiß ich natürlich, dass das so eine ganze Reihe war. Christopher Lee, den werdet ihr noch kennen, ihr Jungschen, als weißer Zauberer Saruman in Der Hobbit.
Und
oh, Herr der Ringe vielleicht sogar, nicht ja, der Hobbit, ja. ne? Genau. Also auf jeden Fall dieser weißhaarige Opa, der war damals ja schon alt,
der
1958,
Böse.
Genau. Da hat der das erste Mal Dracula gespielt in der traditionellen englischen Hammer-Studio-Trash-Produktion mit Peter Cushing als Van Helsing, als Vampirjäger. Das war eine glückliche Mischung und das hat den Zeitgeist irgendwie erreicht. Das war ziemlich Action geladen, also mit Verfolgung und mit immer näher kommen und Spannung und Suspense und so weiter. Und das war so erfolgreich, dass sie dadurch bis 1972 Filme durchproduziert haben. Mal hat Christopher Lee mitgemacht, weil seine Gagenforderungen unterstützt wurden. Mal war er in einer Folge nicht dabei, weil es nicht so war. Und so ging das hin und her. 1972 war der letzte Film zusammen mit diesem Peter Cushing. Und da schließt sich wieder für mich der Kreis. Damals war ich also schon scheinbar begeistert von den üppigen Brüsten von Stephanie Beecham. Stephanie Beecham, uns bekannt als Sable Colby aus Denver Clan und aus die Colbys natürlich. Ja. Die war damals das Opfer, das schreiend durch die
Melly Magic bei Dynasty.
Ja, genau, ja. genau, die Melly Magic von Dynasty. Und die hat damals mitgespielt und diesen Film habe ich jetzt gestern nochmal wieder gesehen und er hat mich unterhalten, sagen wir mal. Also es ist wirklich so, da haben sie versucht eben diesen Mythos Dracula aus diesen alten Karpaten-Schloss-Setting ins London 1972, also ins Hippie-London zu bringen. Und dann werden dauernd irgendwelche bekifften Hippies, die entweder Sex haben oder kiffen, machen dann mal eine schwarze Messe und dabei wird Dracula wieder erwägt und solche Sachen. Also ne, der Film ist relativ unterhaltsam, wenn man ihn als rein Trash ansieht. Und ich habe ihn wenigstens bis zum Ende geguckt, was mir mit Mama Dracula nicht gelungen ist und was mir noch mit Begierde mit Katrin Deneuve nicht gelungen ist.
Ja, warum denn nicht?
Ja, todlangweilig. David Bowie, der stundenlang ins Spiegel guckt und sieht, dass er älter wird und Katrin Deneuve in einem 80er-Jahre-Fümel, den sich nicht mal Tatjana trauen würde, heutzutage anzuziehen. Und so schlecht
das
heißt, geschminkt.
Das Weiße mit den breiten Schultern?
Ganz oder? Schlimm. Und dann hat sie so blauen Lidschatten und rote Lippen und lila Wangenknochen.
Und schläft mit Susan Sarandon.
Ja, und Susan Sarandon muss immer irgendwelche komischen Affen zugucken, wie sie sich umbringen. Und das ist so ineinander geschnitten, dass keiner versteht, worum geht's eigentlich gerade.
Naja,
überhaupt nicht mein Film. 0,00. Aber insofern, also diese Trash-Reihe mit Dracula und Christopher Lee als Dracula, die kann man vielleicht nochmal sich so angucken, wenn man sich nicht groß gruseln will, sondern einfach nur ein bisschen lachen.
Das ist ja ein eigenes Genre irgendwie gewesen, ne? Gerade so 60er, 70er, Italien. Da ist ja, also ich habe den Fehler gemacht, eben Mama Dracula anzugucken, weil der mir bei Amazon Prime aufgeploppt wurde, angeboten wurde vom Algorithmus. Und seitdem offeriert mir der Algorithmus nur diese Filme. Und ich bin völlig über.
So viele
also ich von, kann die gar nicht gucken, aber es gibt so viele davon. Ich habe gestern spaßeshalber in einen reingeschaltet und es ist halt, ne, also üppig bebrüstet gebleachte Frauen mit sehr hochgeschnürtem Dekolleté gucken,
werden aus der Wäsche
geistig kontrolliert von irgendeinem bösen Mann mit weit aufgerissenen Augen. Dann haben sie auch immer weit aufgerissene Augen und es ist irrsinnig schlecht gespielt alles. Es ist ein Genre für sich selbst,
dieses
europäische Trash.
Absolut.
Vampir-Ding.
Absolut.
Ja.
Und das ist natürlich schön, dass dieses Genre denn so eine Evolution durch Anne Rice und durch wen auch immer.
Durch Andy Warhol unter anderem und den von uns hochverehrten Udo Kier.
Stimmt, der hat auch Dracula gespielt. Ja.
Ja.
Ja. Aber die, also habe ich nie gesehen, weil mich Horrorfilme nicht interessieren, wisst ihr ja insofern. Na, das ist meine Vampirgeschichte Nummer 1.
Okay.
So.
So.
Alle gucken ein bisschen leer vor sich hin und wissen nicht, wie sie jetzt zur Euphorie wieder zurückfinden
sollen. Wir machen
jetzt
einfach einen Tatjana-Übergang.
Wir machen
Werbung.
Fabi,
möchtest du weitermachen?
I will. Ich will dann jetzt, spreche ich über den Film oder spreche ich über Stephenie Meyer erst?
Du kannst über Stephenie Meyer, ich weiß nicht, wer es ist.
Stephenie Meyer ist die Schöpferin, die J.K. Rowling in dem Fall, die das Twilight-Universum aus dem Boden gestampft hat. Also die was,
diese Softpornos mit diesem blassen Typen.
Keine nicht erfolgreiche leider. Buchreihe. Erstmal, es sind drei Bücher plus dann nochmal Anhängsel gewesen und Prequels und so. Die, also Stephenie Meyer 73 geboren, Mormonin von Hause aus, das ist sehr wichtig für ihr Werk, hat ihren Jugendfreund geheiratet und so, ne? Also den ersten Mann, mit dem sie Sex hatte, den hat sie geheiratet, mit dem hat sie drei Kinder und so. Und also ich greife vor, als die Bücher damals auf den Markt kamen, war ich natürlich Feuer und Flamme, hab die alle gekauft, hab die alle sofort verschlungen und geliebt. Und mir ist nie irgendwie aufgefallen, dass da mormonischer Subtext drin ist und dass das irgendwie, ne, gesellschaftstechnisch schwierig ist, was sie da verkauft, welchen Wahnsinn sie da verkauft. Ich habe auch, dann hat sie, also dann war sie mit Twilight, glaube ich, fertig oder sie hat ein Buch zwischen reingeschoben, das weiß ich nicht mehr, aber dann hat sie The Host veröffentlicht, das war ihrer Aussage auch, also ne, Twilight ist Young Adult, das richtet sich an junge Erwachsene, an Teenager eigentlich.
Also an Barbie.
Genau, ich und mich. Und dann hat sie The Host veröffentlicht und das habe ich auch geliebt, das ist eine ganz andere Story, dass eben ein also wurde auch verfilmt, Seelen heißt der Film auf Deutsch, dass Aliens quasi die Planeten befrieden zwangsweise, also die nisten sich in menschliche Körper ein, auf Planeten, also auf unserem Planeten menschlich, auf anderen Planeten in andere Körper, wo Krieg herrscht und wo Ungleichheit herrscht, nisten sich da ein und zwingen durch gewaltsame Übernahme quasi diesen Planeten dann zum Frieden und zur, ne, zum guten Umgang mit der Natur und so. Und daraus entspinnt sich eine eigentlich irrsinnig kitschige Dreiecksliebesgeschichte. Und ich habe es geliebt. Ich habe das Buch geliebt. Ich habe das Buch auch allen verschenkt an Weihnachten. Ihr müsst das lesen. Das ist so toll. Because I loved it. Okay? Fuck off. Und dann kamen die Filme. Und also es ist, also wenn wir jemals mal wieder oder überhaupt mal eine Folge machen über Trashfilme, gehört Twilight da definitiv mit rein. Man hat bei dem ersten Film schon das Gefühl, obwohl die Bücher ja ein Riesenhit waren, dass das Studio gedacht hat, das wird eh nix. Also geben wir uns mal gar keine Mühe. So, es ist wirklich, also vom Casting angefangen, wie die Cullens gecastet sind. Keiner der Cullens, also der Familie von Edward, dem Vampir, das ist eine Wahlfamilie, die sind zusammen, weil sie eben alle Vampire sind. Und der Oberchef der Cullens ist, sind alle wahnsinnig mildtätig und am Wohle der Menschheit interessiert. Keiner von denen trinkt Menschenblut. So, die leben alle in zweier Lebensgemeinschaften bis ans Ende der Welt. Ne? Es wird nicht fremdgevögelt. Es ist all diese moralische Befreiung, die Vampirismus so mit sich bringen kann, findet da nicht statt. Und also keiner von den Cullens sieht aus, wie er im Buch beschrieben ist. Keiner hat irgendwie auch nur annähernd was damit zu tun, wie sie beschrieben. Die sind alles sehr, sehr weiß, sehr milchsämmelig aussehende Leute, die dann noch zusätzlich weiß geschminkt wurden. Die haben alle ganz hässliche Kontaktlinsen. Die sehen alle wirklich aus, als wäre es ein Casting und ein Make-up und Special Effects Unfall. Und es ist schlecht gespielt, also es ist alles scheiße an dem Film. Und dann kam die Kritikwelle und dann haben Leute gesagt, okay, Stephenie Meyer ist problematisch, weil die Hardcore-Mormonin ist und weil ihr Weltbild in diesen Büchern schon total mitklingt. Und ich war noch so, was? How? Und dann, wenn du über das Gelesene nachdenkst, fällt es dir natürlich total auf. Also wie gesagt, alle sind monogam. Bella, in dem Bella Swan in dem Fall, gespielt von Kristen Stewart, hat halt diese große Liebesgeschichte mit Edward, dem Vampir. Sie ist Mensch. Und sie möchte zum Beispiel Sex mit ihm haben und er verweigert das. Er sagt, nein, auf gar keinen Fall Sex vor der Ehe, wir müssen erst heiraten, weil sie nicht verheiratet sind.
Ach so, okay.
Es muss erst geheiratet werden, vorher darf man keinen Sex haben und so. Also ne, diese ganze Geschichte schwimmt da total mit. Was total ignoriert wird, ist, dass er ein totaler Creep ist, der nachts bei ihr im Zimmer steht und ihr beim Schlafen zuschaut. Also ne, personelle Grenzen kenne ich nicht, persönliche Grenzen. So mein Raum und so gibt's nicht. Ich bin hier der Obermacker und ich schaue dir zu, wann ich will. Creepy. So, und das ist dann halt auch bei The Host so. Also wenn man es nochmal genau anschaut, die mormonische Weltanschauung ist ja durchaus crazy und auch borderline rassistisch. Also es hat ganz viele rassistische Züge. Ich werde dazu ein YouTube-Video verlinken, wo die mormonische Weltanschauung nochmal in einer Art Comic-Animation, ich glaube aus den 40ern, zusammengefasst wurde und der Rast ist dort aus. Also die guten Menschen werden dann weiß und haben langes, glattes, blondes Haar und die Bösen werden dunkel und kriegen krauses, dunkles Haar und so. Also ja, es ist ultra rassistisch auch.
Aber ganz kurz,
und das spielt auch bei Twilight mit, weil, ne, also die guten Weißen sind die Cullens und die Bösen sind die Werwölfe, die sind alles Native People und die sind dunkel und so. Also
wie heißt denn der kleine Schnucke?
Die sind doch sexy.
Taylor Lautner, Jacob.
Ja.
Süß. Ja, süß, genau. Aber der ist ja eigentlich der Böse, weil der hat krauses Haar. Also er hat kein krauses Haar, weil Native. Aber you know what I mean.
Spielt die Bösen. Mhm.
Die Dunklen. Und das schwingt halt überall mit. Und ja, es ist super problematisch. Und Stephenie Meyer kann man eigentlich, also auch für ihre Sicht auf Frauen, ne, Bella, sie ist famously zitiert worden als, sie sei keine Antifeministin, sie ist Feministin, sie versteht Feministin, aber als Chance der Frau auf Selbstverwirklichung. Und Bellas Selbstverwirklichung in ihren Büchern wäre ja, sich aufzugeben und sich der Liebe komplett hinzugeben.
Was man sehr gut machen kann, auch Hausfrauen können Feministinnen sein.
Wow, ja, aber das ist, also die Hingabe an die Ideen des Mannes und das Unterordnen ist keine feministische Selbstverwirklichung.
Die tolle YouTuberin Lindsay Ellis hat das kann man verfolgen, die sind auch jeweils über eine Stunde lang, also eine gute Auseinandersetzung mit Frau Meyer. Sie hat erst vor vielen Jahren ein Video gemacht, das sich sehr kritisch gegenüber Stephenie Meyer geäußert hat und dann vor 3 Jahren ein Video, das heißt Stephenie Meyer, I'm sorry, und das sagt, dass Frau Meyer einer der ersten wirklich dämlichen Fälle von Cancel Culture ist und dass Frau Meyer eigentlich nichts weiter gemacht hat als ein Angebot an Leute, die das lesen müssen und dass niemand dazu gezwungen worden ist, das zu lesen.
Aber wo ist sie denn gecancelt?
Sie ist nicht, deswegen sage ich dämliche Fälle von Cancel Culture. Und Frau Ellis setzt sehr schön auseinander, warum Frau Meyer damals gecancelt worden ist, was viel damit zu tun hat, dass sie eine junge, weiße, erfolgreiche Frau war. Dass es gute Gründe für dieses Canceling gab, dass dieses Canceling aber ausgeufert ist und dann viel Bullshit produziert
hat. Okay, aber eine Frage habe ich. Warum hat das so einen Nerv getroffen, diese Bella-Liebesgeschichte? Das ist ja selbst an mir nicht vorbeigegangen, dass es da unzählige Fortsetzungen von gab und immer wieder dieses Liebespaar sozusagen,
also in der Popkultur aufbaut. Romantische, also gerade bei Young Adult, ne, wenn wir davon ausgehen, dass demografisch die Leute, die das lesen, meistens 16, junge 17, ja. Mädchen sind, die ne, sich in der Pubertät befinden und eventuell auch von der großen Liebe träumen, dann ist natürlich die Vorstellung, dass jemand, der das ewige Leben hat, der ewig leben kann, sich ausgerechnet für dich als kleines sterbliches Ding interessiert, das ist ne, die größte Liebesbekundung ever. Ich könnte jede haben, auch über den Stretch von Jahrhunderten hinweg, aber ich entscheide mich für dich.
Und aber ich entscheide mich doch nicht. Er beißt sie doch nicht und nimmt sie mit auf seine Seite.
Doch.
Ach so, sie wird auch Vampir.
Ja, ja.
Ach so.
Sie kriegt dann sogar ein Kind. Also es ist
ein Vampirkind.
Ein Halbvampirkind.
Okay,
kriegt das sie. Wusste
ich. Ja, also und das andere.
Wie heißt sie? Neresme, haben sie genannt?
Keine Ahnung.
Das ist so blöd. Ist auch ein böser, mormonischer, heimlicher
also, Codename. Man muss zu Frau Meyer nochmal sagen, Frau Meyer und Twilight gäbe es auch ohne das Internet nicht, weil angefangen hat das Ganze, wie so viel Literatur heutzutage, natürlich als Fanfiction. Das heißt, als diese Bücher auf den Markt kamen, gab es schon eine eingebaute Fanbasis. Und ich glaube, ohne diese eingebaute Fanbasis hätte auch der freundlichste Young Adult Verleger nach der Lektüre dieses ersten Manuskripts gesagt, maybe not.
Du sag das nicht. Ich habe so viel Trash im Regal stehen, wo du glauben würdest, das kann nie. Ich habe Kim Harrison geliebt und ich gebe es offen zu, Young Adult, super Trash. mystifizierter Young Adult Super Trash. Und Kim Harrison ist wirklich, ich weiß nicht, ob es nur in der deutschen Übersetzung liegt, weil die, das Original war damals schwer zu kriegen. Das ist so schlecht, dass du wirklich, du fällst vom Glauben ab. Aber es sind so dicke Wälzer und es wird eins nach dem anderen, wird geprintet und verlegt mit Begeisterung.
Naja,
du findest für jeden Dreck,
um wenn Tatjana, genug Sex um drinsteht. Tatjanas Frage ja. nochmal zu beantworten.
Meins war Angelique.
Es ist natürlich die, auch die Young Adult Version. Es ist das Verlieben, sich verlieben in den Außenseiter, der aber, wenn man mal genau hinguckt, gar kein Außenseiter ist, sondern das wandelnde Patriarchat. Und das Ganze wird so ein bisschen angefüttert mit so sehr unterhaltsamem Mystizismus und irgendwie so einem kleinen eigenen Universum, in dem halt auch Werwölfe vorkommen. Und es ist grundsätzlich so, dass ich den ersten Teil von Twilight gesehen habe, weil ich pflichtbewusst dachte, du musst wissen, worüber diese Leute sprechen, deswegen musst du das jetzt angucken. Seitdem kann ich Kirsten Stuart nicht mehr angucken. Ich werde, weil ich immer denke, boah, du bist so schlecht. und sie hat inzwischen, also das Erstaunliche ist ja, dass sowohl sie wie auch Herr Patterson inzwischen veritable Schauspielerinnenkarrieren auf den Fußboden gestellt haben. Die können ja wirklich spielen, wenn sie das wollen. Frau Stuart ist ja für einen Oscar im Gespräch dieses Jahr.
So schlimm.
Hat ja aber auch vorher schon die Wolken von Salz Marie und
ja, die hat schon
John,
einiges
den
Gutes
John,
gedreht.
John Seberg-Film gemacht und so, das, gute Sachen. Und Herr Patterson,
der Typ ja auch als Chauffeur.
Hat ja nur in den letzten 7, 8 Jahren wirklich ein paar bemerkenswerte Filme gemacht.
Ja, Harry Potter.
Er darf sich auch.
Hat
er
da mitgespielt? Ja, in den ersten beiden Teilen.
Nein, später.
Oder jedenfalls stirbt er.
Er stirbt, genau.
Oh, Spoiler-Alert. Und aber der hat auch der Leuchtturm gemacht mit William Dafoe. Das ist mein Lieblingsfilm von ihm.
Er sieht ja auch gut aus.
Und derjenige, der ja offensichtlich nicht mehr an die Wand pullern kann, irgendwo in Hollywood, ist Taylor Lautner, weil der keine Karriere gemacht hat.
Aber das, der ist so schwul, oder?
Das
oder sein Bruder nicht. Oder irgendwie sowas.
Es gibt Gerüchte und so. Na, Taylor hat direkt danach, der war auch einer der drei Breakout-Stars eigentlich,
ja.
Und hat dann aber einen Actionfilm, der grandios verrissen worden ist, in dem er, glaube ich, am Anfang nicht gut war, gemacht. Also ich glaube, er eignet sich halt sehr gut als Teenie-Heartthrob und wenn es dann eben ins Action-Genre gehen soll, was er, glaube ich, und sein Management anvisiert hatten, dann ist es an die Wand gefahren. Ich finde auch, ehrlich gesagt, also es gibt ja, was Bella angeht, ne, gibt es ja die Leute, die sagen, Kristen Stewart hat das furchtbar gespielt und sie ist schuld, dass Bella eine Kackfigur ist im Film. Die ist halt auch so geschrieben, ne? Also Bella
Nein,
ist halt.
Ich mache Frau Stewart da gar keine Vorwürfe, sondern die
genau.
hat halt geschrieben, die hat
sie
halt
hat das gespielt, was
sie
geschrieben
Blatt.
Worden ist.
So. Und das ist halt, ist halt
und wurde
eine
reich damit.
Ist halt
und
eine,
lacht sich ja. über
ist halt,
Tod.
Ist halt eine, ja, mein Gott.
Ja.
Und ist
weil
halt,
sie uns kennt, wie
und,
alle.
Und ist halt, und ist halt inzwischen auch, wie ich immer sage, eine bisexuelle Lesbe.
Ja.
Und so jedenfalls kann ich Twilight nicht angucken, ohne mir die ganze Zeit Gedanken darüber zu machen, wie leer und sinnlos mein Leben ist und dass ich es gerade vergeude.
Das geht mir bei Vampirfilmen immer so.
Oh nein.
Nein, das stimmt nicht.
Hast du denn noch einen, Paul?
Aber selbstverständlich. Ich komme auch jetzt zu einem Vampirfilm, mit dem du nicht dein Leben vergeudest. Dieser Vampirfilm heißt A Girl Walks Home Alone at Night. Und so heißt er auch auf Deutsch. Und ist ein merkwürdiges Konstrukt, weil er eigentlich die Anmutung, also der ganze Film hat, die Geschichte ist, der Film spielt im Iran. Und zwar in einer Stadt im Iran, die Bad City heißt. Das ist so ein mythischer Ort. Und A Girl Walks Home Alone at Night gilt vielen Filmkritikern als das beste Debüt der letzten 10 Jahre. Gemacht hat den ganzen Munch Annalili Amirpour, die, wie man jetzt denken könnte, nicht im Iran lebt, sondern in Kalifornien und eine Irano-Amerikanerin ist, sagt man, glaube ich, auf Deutsch. Jedenfalls hat sie diesen Film über Crowdfunding im Internet mitfinanziert. Und dann weil sie genau den Film machen wollte, den sie machen wollte. Das ist ein Schwarz-Weiß-Film über ein Vampirmädchen, das Chador trägt, also dieses bodenlange, schwarze, verhüllende Gewand, über einem quergestreiften Calvin Klein Oberteil und das Skateboard fährt. Das tut sie in Bad City auch. Und dabei liest sie eines schönen Nachts einen jungen Mann auf, der heißt Arash, und ist der Sohn eines heroinabhängigen Vaters. Wie wir dann lernen, ist dieses Vampirmädchen hat keinen Namen, sondern heißt im Film immer nur The Girl, hat den Drogendealer, der Arashes Vater mit Heroin ausstattet, hat ihm erst den Finger abgebissen, das ist eine sehr schöne Szene, und ihn danach ausgesaugt. Dann begegnet sie Arash. Arash kommt auf Umwegen an das Heroin und das Geld von diesem Dealer, der ihm vorher seine Luxuskarre ausgespannt hat, weil sein Vater ihm Drogengeld schuldet. Und eigentlich will Arash nur sein Auto zurückhaben, wie alle Hetero-Jungs. Und trifft dabei natürlich die Liebe seines Lebens. Die ist dieses Vampirmädchen. Es geht, wie in vielen Vampirfilmen, um alle möglichen Formen von Sucht, weil das ist die andere große Vampir-Metapher, die in den letzten 40 Jahren bearbeitet wird. Mein Lieblingsfilm zu diesem Thema ist The Addiction mit Lily Taylor von Abel Ferreira. Das ist ein weiterer wunderbarer Schwarz-Weiß-Vampir-Film, auch ein lesbischer Film. Und den gibt es aber leider gerade nirgendwo auf Deutsch zu kaufen oder zu sehen.
Sonst, aber es ist ja auch, Only Lovers Left Alive ist ja dasselbe. Also es ist ja auch eigentlich...
Das ist das...
Schaut sich auch wie so ein Junkie.
Das ist das dritte Thema. Also The Only Lovers Left Alive, also ein Jim Jarmusch-Film mit Tilda Swinton, hat das dritte Vampir-Thema, nämlich die Unendlichkeit des eigenen Lebens.
Ja, ja, aber ich habe es nur eingeworfen, weil da auch die Suchtthematik da ist. Das ist genau. Ja auch wie Drogenbeschaffung eigentlich und dann der Turn, wenn man das kleine Gläschen getrunken hat, dann liegt man rum und fantasiert und die Welt dreht sich. Also ja.
Und das ist in, aber A Girl Walks Home Alone at Night ist, als er 2008 rauskam, sehr gelobt und sehr breit besprochen worden und hat seine Regisseurin auf den Platz gestellt. Die hat inzwischen auch noch zwei weitere sehr gute Filme gemacht. Und ist, was die Schauwerte anbelangt, weil dass diese ganzen Filme in Schwarz-Weiß gedreht werden, wenn sie sich mit schweren feministischen Themen, also in The Addiction von Ferreira, hat auch ein sehr feministisches Thema, das ist hier auch so, dass die in Schwarz-Weiß gedreht werden, hat natürlich was damit zu tun, dass Leute, die sich für das Genre interessieren, alle Nosferatu gesehen haben und Nosferatu auch was Kameraführung und Bildsprache anbelangt, der das große Vorbild und der große Blueprint für Vampirfilme ist. A Girl Walks Home Alone at Night ist so ein bisschen so, als hätte Tarantino einen Vampirfilm mit feministischer Hauptfigur gedreht. Der Film hat sowas Ähnliches wie ein Happy End. Zwischendurch gibt es jede Menge Frauen, die sich selbst behaupten und diese Figur, diese Hauptfigur tut etwas, was viele Hauptfiguren in Vampirfilmen machen, nämlich sie ist eigentlich nur der Katalysator für die Action, die zwischen den eigentlichen Menschen in diesen Filmen passiert, die das vorantreibt.
Wird denn erklärt, warum sie Vampirin ist?
Es gibt eine vierteilige Comicreihe, die nachdem der Film ein großer Erfolg war, rausgekommen
ist. Aber im Film selber?
Im Film selber bleibt das im Unklaren, darum geht es auch nicht. Sondern es geht darum, wie Leute mit verschiedenen Formen von Sucht und Abhängigkeit umgehen. Egal, ob das eine emotionale Abhängigkeit ist, wie sie Arash mit seinem Vater hat, oder es gibt auch und was es in diesem Film auch gibt, ist eine mehr oder weniger als Erzähler funktionierende non-binary queere Figur, die sehr schöne, sehr emotionale und evokative Tanzeinlagen hat und die mehr oder weniger als der griechische Chor in diesem Film funktioniert und von der die Regisseurin sagt, dass das die Figur ist, wegen der sie den Film gemacht hat, weil Vampir zu sein wäre im Iran nicht so schlimm wie homosexuell zu sein.
Aber wenn jetzt ein Vampirmädchen einen heroinsüchtigen Dealer austrinkt, ist sie dann auch heroinsüchtig?
Der Dealer ist ja nicht heroinsüchtig, sondern nur seine Kunden. Und das ist natürlich.
Ich habe mal überlegt, weil ich hatte eine Idee für einen Roman und habe dann also natürlich wollte ich über Vampire schreiben, aber hey.
Natürlich.
Natürlich. Write about what you know. Ja. So. Und dann habe ich überlegt, ob man das einbauen könnte, dass Vampire quasi ihre Opfer würzen. Also, dass sie die vorher bestimmte Sachen essen oder trinken lassen, damit sie dann
den
Geschmack
schmecken.
Im Mund haben, der dann anders schmeckt.
Das gibt es bei Poppy Seabright schon.
Really? Ich frage mich die ganze Zeit, warum hat eigentlich das Ohne-Sorg-Theater nicht einmal eine Vampirfolge mit Heidi Kabel gemacht, wenn das so erfolgreich war? Warum gibt es das nicht?
Weiß ich,
das würde ich inszenieren.
Naja, wenn du dir sowas anguckst wie True Blood, das ist ja im Prinzip die Übersetzung von des Vampirmythos in proletarische Umstände. Das gab es ja so vorher auch nicht, dass irgendwie Vampire als die großen, romantischen, immer reichen Gestalten, die gibt es natürlich in True Blood auch, aber die Hauptcharaktere haben ja nun wirklich alle nicht so besonders viel Kohle. Und das ist selbst in Twilight noch so ein bisschen anders. Da ist es auch diese Dynastie mehr oder weniger, die da angefüttert wird.
Die haben Geld, aber auch nur, weil sie ansässig sind, weil sie zivilisiert sind. Die wilden Vampire sind ja alle total
Das ist wahr. Aber
also außer die Volturi, die haben natürlich, egal.
Aber was mir natürlich eingefallen ist, als du das gerade gesagt hast, oder als du die Frage gestellt hast, erstmal danke für die Formulierung, einen Dealer austrinken. Das freut mich, das wird mich beschäftigen. Und natürlich ist der Erfolg von Anne Rice am Beginn der 80er und Ende der 70er Jahre, aber vor allem, dass die ganze Reihe dann so wahnsinnig erfolgreich ist, auch damit zu erklären, und da ist dann auch wieder ein Anschluss an die queere Welt, dass das die Beschäftigung mit Blut in Zeiten von AIDS und die ersten 5 oder 6 Teile dieser Reihe erschienen auf dem Höhepunkt der AIDS-Krise, als Wahnsinn, als Blut, als unfassbar böse Substanz galt und ansteckende Substanz. Und als es darum ging, dass Leute einen Weg gesucht haben zu überleben und dann diese Figur zu haben, die sich von Blut ernährt und dabei ewig leben kann, ist natürlich nochmal eine völlig andere Motivation, als wir das heute haben. Deswegen war Anne Rice auch in den 80er und Anfang bis Mitte der 90er Jahre so erfolgreich, und sowas wie Maya oder True Blood kam sehr viel später. Und Poppy Seabright, die haben auch eine Transgeschichte. Das ist so ein bisschen wie, wenn man sich die Verläufe von bestimmten Kulturthemen anguckt, du hast auch Marion Zimmer Bradley irgendwie, die die gleiche Nummer für den Feminismus durchzieht, nämlich einfach zu sagen, wir geben dem Ganzen einen Mythos. Wir sagen, das, was uns gerade beschäftigt, hat tiefe historische Wurzeln und das hat es schon immer gegeben. Und das ist ja auch nicht ganz falsch. Und das ist bei Anne Rice mit dem Vampirmythos und bei dem Umgang mit Blut und Krankheit und der moralischen Beschäftigung mit dem eigenen Leben. Und das ist es, glaube ich, was Anne Rice von allen anderen Autorinnen unterscheidet. Die Reflexionsfähigkeit, die diese Figuren haben. Also Louis und Lestat und die anderen Vampire gibt es ja nur, weil sie die ganze Zeit darüber nachdenken, was es eigentlich bedeutet, am Leben zu sein. Und was genau das jetzt mit einem macht oder machen sollte und ob man dabei bestimmte Regeln anhalten muss oder eben auch nicht. Und das ist inzwischen, und deswegen ist jetzt auch die richtige Zeit, um diese Serien zu drehen, wieder en vogue, war es aber zwischendurch 15 Jahre auch mal überhaupt nicht. Also die 90er oder der Anfang des Jahrtausends war nicht die Zeit, in der man darüber nachdenken wollte, was es eigentlich heißt, am Leben zu sein, weil da waren alle damit beschäftigt, sich Gedanken darüber zu machen, was eigentlich die nächste evolutionäre Stufe ist und ob es nicht zufällig Steve Jobs ist. Und so, was künstliches Leben eigentlich bedeutet. Und jetzt sind wir ja wieder in so einer Situation, wo viele Leute angucken, was es bedeutet, eine Identität zu haben und als Mensch und was diese Identität eigentlich ausmacht. Und ich glaube, wenn man sich nur schon die Besetzung für diese Serien anguckt, die ja völlig anders besetzt sind als der Film seinerzeit, das wird nicht so weiß wie Interview mit einem Vampir, sondern es wird sehr viel interessanter besetzt sein.
Ja, das wird spannend. Also sie haben ja sowohl Louis als auch Claudia mit POC-Charakteren besetzt. Und das ist für mich jetzt, ich finde es super. Es wird natürlich nur total spannend, wie sie, Louis hat ja eine weiße Farm, es ist Plantagenbesitzer, er kommt aus einem Plantagenbesitzer-Background als weißer Mann. in Südstaaten, wie sie das jetzt irgendwie umdichten,
naja,
es auf einen schwarzen Charakter. Also das wird spannend.
Ja, aber das ist ja auch ein europäisches Vorurteil, wenn man sich mal mit der Geschichte der Sklaverei beschäftigt. Es gab ja jede Menge schwarze.
Also jede Menge ist vielleicht übertrieben, aber
es gab zwischen 10 und 15 Prozent aller Sklavenbesitzer waren selbst POC.
Die sind jetzt aber noch keine Plantagenbesitzer.
So.
Sklavenbesitzer habe ich
gehört. Ja, ja, ich sage, das sind aber noch keine Plantagenbesitzer. Louis war ein Plantagenbesitzer.
Wir werden eine neue Vampir-Folge machen, wenn dieses neue Filmuniversum über uns hereingebrochen
ist. Möchte es zu Ende bringen.
Bis dahin müssen wir leider noch mit dem Vorlieb nehmen, was es gibt. Und meine Meinung hat sich nicht groß geändert. Es gibt nicht viel.
Wie schön, dass wir sie wieder mal nicht überzeugen konnten.
Ein Film, von dem alle sagen, Meisterwerk und Parodie und so toll. Und der Erste, der es überhaupt gewagt hat und toll und witzig, ist Tanz der Vampire. Tanz der Vampire von Roman Polanski von 1967 ist natürlich tatsächlich höchstwahrscheinlich ein sehr erfolgreicher Hollywood-Film, der diese ganze Geschichte so ein bisschen auf links bürstet und daraus eine Persiflage macht. Die Vampirgeschichte.
Ja, wir haben mit einer Satire angefangen, wir enden auch mit einer.
Ja.
Ich habe noch einen.
Aber ich würde sagen, dass dieser Film von 1967 doch eine frühe Parodie, eine vielleicht erste Parodie auf das Vampir-Genre ist. Würdest du dem nicht zustimmen?
Na, es gab natürlich vorher diese ganzen Hammer-Produktionen zum Thema Vampir schon.
1967. 1958 war der erste Film bei Hammer, aber Hammer hat es ja ernst genommen und es wurde trashig gelesen. Das haben die nicht als Parodie gedreht.
Naja, Polanski ist da natürlich auch eine Tradition, in die auch Mel Brooks gehört. Vorzunehmen und das
Auf links zu stricken. Und das hat er gemacht und ich nehme an, dass es 1967 für ein bekifftes Weltpublikum durchaus sehr lustig war, diesen Film zu gucken. Ganz klar, also das ist die uralte Geschichte, Vampirjäger und Gehilfe fahren nach Rumänien, wollen Vampire finden und töten, kommen auf das Schloss des Vampirs und erleben 1000 Sachen. So.
Die alle lustig sind.
Die damals im zugekifften US-Kinosaal höchstwahrscheinlich lustig waren, wenn man sie damals geguckt hat und diese Bilder zum ersten Mal gesehen hat, denn schon. Ich habe den Fehler gemacht, es leider erst im Jahre 2022 zu gucken, und zwar gestern Abend. Und muss sagen, dass der Film natürlich ein bisschen gealtert ist im Sinne von Tempo und Timing. Roman Polanski spielt eine graue Maus von Assistenten neben einem völlig überchargierenden, hysterischen Opa, der den Vampirjäger gibt. Der ist lustig, weil der so eine Mimik hat, wo du denkst, so ein Gesicht gibt's ja gar nicht, mit so Glubschaugen und... Aber es ist halt Otto Waalkes Humor. Also die stolpern über...
Louis Defini.
Ja, die stolpern über den Koffer wie der bei Dinner for One übers Tigersfell. Also das ist vollkommen drüber. Und das spielt in so einem jiddischen Städtel. Die sprechen also halb Deutsch, halb Englisch, halb irgendwas. Und sind... dann wird einer von den jüdischen Bewohnern wird zum Vampir und bei dem wirkt dann das Kreuz nicht mehr und solche kleinen Insider-Witzchen sind da drin. Das ist ja ganz lustig, das kann man ja auch gut finden. Und ein Hauptvampir ist schwul, der macht sich dann an Roman Polanski ran. Das kann man ja auch ganz lustig finden. Aber es trägt alles nur von hier bis zur nächsten Zigarette und das ist halt nicht genug für so einen Film. Ich kann den Ruf des Films nicht nachvollziehen. Er ist nicht mehr so lustig, wie er damals beim ersten Gucken höchstwahrscheinlich war. Das möchte ich ihm zugutehalten. Er ist auch technisch richtig schlecht gemacht. Also man sieht halt immer die gemalte Kulisse und man sieht diese Projektion im Hintergrund und es ist alles ein bisschen Fille. Aber gut, wenn man sich mal, wenn man mal so einen alten Film, das ist so auf dem Elvira-Niveau so ein bisschen, Elvira, die hat so ein bisschen auch da geklaut und beides ist nicht so richtig hundertprozentig gelungen, meiner Meinung nach. Aber man sagt ja heutzutage, Roman Polanski ist ein Genie und der hat ja auch mit Rosemary's Baby und anderen Filmen, Ekel, wirklich tolle Filme geliefert. Ich finde, dieser hier ist einer seiner Schwächeren. mag ich mit alleine stehen, aber wir haben die Chance, Paul ist gerade auf Klo, dass wir das ohne Widerworte so stehen lassen und dass wir jetzt nicht zu hören kriegen, warum das ganz falsch ist. Insofern,
ich fand den ja toll. Ich habe den als Kind gesehen.
Ja, als Kind.
Das war einer der ersten
Otto Walkes Filme.
Gruseligeren Filme, die ich gesehen habe. Das war auch der erste, wo ich nachts nicht schlafen konnte, tatsächlich vor dem Exorzisten, wo ich dann mehrere Nächte nicht geschlafen habe.
Oh Gott, ja.
War der, weil Graf Krollock mich nachts dann heimgesucht hat in meiner Fantasie. Ich weiß, ich fand den toll, weil ich halt Sharon Tate so toll fand.
Ja, die sieht natürlich super aus.
Die sieht halt irre gut aus. Und diese Szene, wie sie da irgendwie aus diesem Bad gefischt wird und so, das fand ich toll. Ich habe natürlich gelacht, als dann Joini, der, der krumme, Joini ist der krüppelige Ehemann von der ganz dicken Frau ohne Haare, die dann nachts immer mit der Salami ins Bett prügelt, wenn er wieder zu dem jungen Mädchen spannen gehen will und so. Das fand ich natürlich alles lustig. Und ich fand auch, wollen wir einem Engel erlauben, durch den Raum zu gehen oder was er sagte, durchs Zimmer zu schreiten, pitte-pat und so. Das fand ich alles super lustig, klar. Aber ich weiß nicht, wenn ich den heute nochmal gucken würde, ob ich das noch lustig fände. Er hat aber für mich so einen nostalgischen Charme, wie auch der erste Mary Poppins oder so.
Oder Jerry Lewis Filme, die kann man heute auch nicht mehr gucken und du lachst dich kaputt. Nein, früher hast du dich tot gelacht.
Loriot ist das Einzige für mich, was nicht gab. Und Golden Girls, wo ich nach wie vor genauso lache wie beim ersten Mal.
Ich lache ja sogar bei der Nanny. Insofern ist es schwierig, mich mit Niveau abzuschrecken, aber dieser Film ist wirklich also richtig schlimm. Und ich bin vielleicht auch wirklich zu alt und bin raus aus dieser Romantik. Ich habe das jetzt verstanden, diese Teenager-Romantik, wenn du alleine mit feuchtem Schritt im Bett liegst und irgendwie nicht zum Schuss kommst. Und dann sind diese Vampirgeschichten natürlich total verführend. Das ist ja ganz klar, aber in meinem Alter nein.
Ja, I get that.
Tanz der Vampire ist eine Genreparodie und keine gute, sondern wer gute Genreparodien sehen will, kann sich das durch das Gesamtwerk von Mel Brooks fräsen, der ist da, glaube ich, besser.
Ja. Wir haben jetzt ganz, ganz viel in dieser Folge über die Theorie dahinter gesprochen und wir haben ganz viel über Filme gesprochen, die untypische Vampirfilme sind oder totale trashige Vampirfilme sind. Ich will einen noch zum Schluss anhängen, der eigentlich, würde ich sagen, sogar mein liebster Vampirfilm ist. Ja, ich glaube ja.
Okay,
Bin ich gespannt.
Und der ist all das, was man von einem 80er-Jahre-Vampirfilm erwartet. Die Rede ist von Lost Boys.
Yay!
1987, Joel Schumacher hat Regie geführt.
Der schwule Joel Schumacher.
Der Cast ist also teilweise star-studded. Wir haben die beiden Coreys, noch bevor alles schiefgegangen ist. Wir haben Corey Haim und Corey Feldman, die ja in dem Film als Kinder zu sehen sind, die dann mehrere Filme zusammengedreht haben.
Die missbrauchten?
Es gab dann später auch die MTV-Show The Two Coreys, ich glaube es war MTV, wo Corey Haim oder auch später dann Corey Haim ist halt an seinem Missbrauch zugrunde gegangen und hat dann Drogen gezeichnet, immer wieder auch öffentlich gesagt, wer ihn alles missbraucht hat. Ein guter Freund von Michael Jackson. Und Corey Feldman hat immer gesagt, mir ist das alles nicht passiert. Dann irgendwann haben sich, Haim ist tot, Corey Feldman ist jetzt, glaube ich, ein bisschen geläutert. Aber ja, die spielen mit. Dann gibt es Diane Weiss, die Mutter spielt. Jason Patrick, der den heißen großen Bruder von dem kleinen Corey, Jason Patrick, von dem kleinen Corey spielt. Kiefer Sutherland spielt den bösen Obervampir. David und Edward Herman, den wir auch aus vielen anderen Sachen kennen, spielt Max. Ich weiß nicht, Timmy Capello, sagt dir das was?
Ja, der Saxophonist von Tina Turner.
Genau, der hat nämlich seine riesengroße Cameo, der ist der große, ja, jetzt hätte ich dich ködern sollen. Dann hätte ich dir gesagt,
der sticht sogar Stephanie Beach in.
Eine eigene Szene, ja. Es gibt so ein Karneval in dieser Stadt Santa Clara, wo sie hinziehen. Ich glaube, der ist das ganze Jahr, dieser Karneval, also wie so eine Kirmes eben. Das ist alles sehr, sehr, sehr 80er Jahre. Es ist irrsinnig intensiv in der Atmosphärik. Und da hat er eben seinen großen Auftritt, der singt seinen Solo-Song und es ist das ganze ölglänzende Muskelschweiß, Saxophon, Testosteron geladene Ding mit Pferdeschwanz, was man von ihm erwartet.
Ja.
Und das ist, der ganze Film ist so, ne? Also wir haben sehr viel Big-Haired Vampires, also jeder Mann hat quasi ein Mullet und eine Dauerwelle oben drin und sehr viel Haarspray. Alle haben sie Lederjacken, alle fahren sie Motorrad. Es ist sehr viel davon. Und
es
also
ist ein Joel Schumacher.
Glorreiche 80er-Jahre Joel Schumacher-Film, yes. Die Story ist relativ simpel, also shocking, I know. Diane Weiss spielt Lucy Emerson, die mit nach ihrer Scheidung mit ihren beiden Söhnen Michael und Sam einen Neuanfang wagen will in der fiktiven Stadt Santa Carla, irgendwo an der Küste. Und der ortsansässige Vampir-Clan, das sind eben diese ganzen Halbstarken rund um Kiefer Sutherland, versuchen ihr dabei einen Strich durch die Rechnung zu machen. So, Bums. es gibt Leute, die das im Nachhinein verklären wollen, diesen relativ einfachen Plot als ein frühes Fanal gegen den Antifeminismus in Amerika und sie als alleinerziehende Mutter, die mit ihren beiden Jungs loszieht, um neues Leben zu wagen, wäre damals Ende der 80er ein riesengroßes Statement gewesen. Das möchte ich so wirklich nicht unterschreiben. Ich glaube, der Film ist und bleibt relativ simpel, aber er gibt mir eben all das, was ich liebe. Wie diese, also Michael, der ältere Sohn, der heiße Jason Patrick, der dann ja auch später Julia Roberts gedatet hat lange.
Und der solchen Meisterwerk.
Ach, ist das der mit dem schiefen Mund so ein bisschen?
Ja, ja,
der hat den solchen
Hotte. Ja. Der hat in solchen Meisterwerk wie Speed 2 mitgespielt.
Good stuff. Der wird eben angefixt von dem Kiefer Sutherland Character. Die haben eine Competition quasi um dasselbe Mädchen, Star, die finden die beide heiß. Star und ihr kleiner Bruder sind irgendwie in dieser Vampir-Clique mit drin, aber sie sind keine Vampire so richtig, we don't know. Auf jeden Fall trinkt er aus einer Flasche irgendein rotes Ding, irgendein rotes Zeug und ist dann halt auch so Halbvampir. Und die battlen sich dann eben über einen ganzen Zeitraum und die Jungs werden damit reingezogen, also die Kleinen. Und gemeinsam geht man dann eben, ne, geht man den Krieg gegen die Vampire an, bis man dann endlich dem Obervampir gegenübersteht. Und ob man gewinnt oder nicht, sei jetzt mal nicht gesagt.
Zeig euch dann das Licht.
Genau.
Wer ist der Obervampir? Ist das Kiefer Sutherland?
Das darf ich nicht sagen.
Ach, nein, das ist nicht Kiefer Sutherland. Also man muss dazu sagen, es ist alles unglaublich homoerotisch
das
aufgeladen.
Das ist das Ding. Ja, es gibt, höre ich gerade raus. Es gibt eine Storyline, es gibt Leute, die behaupten, eigentlich handelt Lost Boys davon, dass der Jason Patrick Character und der Kiefer Sutherland Character
so sehe ich diesen Film
heiß aufeinander sind und versuchen, sich gegenseitig zu beeindrucken. Und ne?
Gibt es
der eine will ihn da reinziehen und der andere weigert sich und irgendwie ist das Mädchen dazwischen und man weiß es nicht. Aber ja.
Spannend.
Der Film ist eigentlich Trash. Der Soundtrack ist super. Also der Film ist kein Trash, das ist böse. Der Film ist toll, aber es ist ein 80er-Jahre Unterhaltungsfilm. Ja. Der Soundtrack ist mega. Cry Little Sister, da performt von Gerard McMahon. Der Song ist iconic. Der hat, glaube ich, genau, man kennt nur das eine Lied und sonst nichts von diesem Menschen. Super gecovert von Marilyn Manson auch, kann man super gut hören. Also ich kann das sehr gut hören an dieser Stelle. Und ja, der Film sei jedem empfohlen, der einen wirklich geilen 80er-Jahre-Vampirfilm gucken will.
Eine Frage, gibt es eigentlich schwule Pornos mit Vampiren?
Natürlich.
Natürlich.
Okay. Es gibt schwule Pornos mit Hobbits. Es gibt schwule The Witcher-Pornos. Also es gibt ja nun wirklich alles.
Okay, gut, okay.
Zumindest Porno-Parodie, aber es wird dann ja mal richtig gefickt. Ja, ja, klar.
Okay.
Yeah. Of course.
Noch nie gesehen.
Of course. Ich möchte nicht sagen, dass ich sowas schon geschaut habe, aber maybe. Maybe I did.
Es gibt wahnsinnig schlechte Vampir-Pornos mit so künstlichen Gebissen, wo Leute auch nicht richtig reden oder blasen.
Blasen ist schwierig.
Weil sie diese Zähne immer im Mund haben. Also es gibt, ist sehr hilariös.
Give me all your juice, Daddy. Es ist schlimm.
Es ist schlimm.
Ja.
Ja, das Bemerkenswerte für mich an The Lost Boys ist außerdem die wie immer farblose und trotzdem ein Star seine Jamie Gertz. Ich weiß nicht, warum diese Frau in den 80er Jahren
ein Star. Wen spielt die denn?
Das Mädchen, das dazwischen steht. Star.
Ach, die hat danach noch andere Sachen gemacht?
Ja, ja, die hat danach noch andere Sachen gemacht und ist auch immer noch ein veritabler TV-Star in den USA. Spielt aber immer so, dass ich denke, da kann ich noch eine schöne Wand angucken, das ist ähnlich unterhaltsam.
Ja gut, wenn es heimlich ein schwuler Subkontext ist, muss das Mädchen ja blass bleiben.
Nee, die ist schon begehrenswert. Man guckt die an, die ist so das, was damals so trendy war, ne? So ein bisschen Gypsy, sie hat so Fleetwood Mac-Style, gelayerte Röcke und so und alles ist so ein bisschen mit so einem Schal und so und sie hat so Silbermünzen als Ohrring und so.
Stevie Nicks für sehr arme.
Ja, halt mit Dauerwelle, aber hatte Stevie ja auch. Ja, also kind of here for it. Aber
apropos, hast du eigentlich Ohrlöcher?
Natürlich.
Ah, super, ich habe dir Ohrringe mitgebracht.
Oh!
Ich erinnere mich gleich dran.
Oh,
schade. So. Wie gesagt, es gibt damit wären wir auch beim Ende dieser Folge, es gibt in A Girl Walks Home Alone so auch eine wichtige Szene, die darin besteht, dass jemandem Ohrlöcher gestochen werden.
Mit Zähnen.
Mit Zähnen?
Nicht mit Zähnen,
so
aber
durchgetackert mit den Zähnen.
Sondern das ist, es gibt alle möglichen Blutmetaphern. Einer davon ist Ohrlöcher stechen. Damit werden wir, glaube ich, Tatjana wird es uns danken am Ende dieser Folge.
Ich habe mich unterhalten gefühlt, sagen wir mal so.
Wir hoffen, dass das anderen Menschen an den Endgeräten auch so ging.
Das bezweifle ich.
the absolute rudeness over there.
So, wir freuen uns, also Barbie und ich in dem Fall, immer über Tipps von außen zu neuem Vampirmaterial. Wenn ihr gute Vampirpornos kennt, freut sich auch Tatjana.
Schwule Vampirpornos.
Ja, natürlich, schwule Liebes.
Ja, ja, da muss man sagen, wir haben ein heterogenes Publikum.
Es Buffy the Vampire Slayer. Nee, Layer, genau.
Gibt Buffy es?
Slayer.
In Friends gibt es eine Folge, wo Phoebes Zwillingsschwester Ursula Pornos da macht, aber sie benutzt Phoebes Namen und einer davon ist Buffy the Vampire Slayer.
Ja. Ja, wir haben natürlich über Buffy überhaupt nicht gesprochen, über Buffy und Joss Whedon machen wir irgendwann mal eine
so extra viel.
Es gibt
so viel.
Ist Buffy auch? Viel.
Das ist eine Vampir-Serie.
Ja. Achso.
Also sie nicht, aber Angel, ihr Freund, ja. Und Spike.
Okay. Und Spike, der heiße Spike.
Ach, ich bin so froh, dass ich nicht alles sehen muss.
Es ist so toll, dass es.
Dafür gucke ich Denver Clan.
Witches Folge schon ähnlich, aber das erste Mal, dass ich wirklich das Gefühl habe, wir sitzen zwei Supernerds und Madame ist einfach echt nur angekotzt.
Also, nicht angekotzt, aber es ist halt überhaupt nicht mein Interesse.
I get that.
Aber ja, es gibt auch aus Anfang dieses Jahrtausends Wahnsinn, also als es die ersten schwulen Fernsehsender gab, es gibt auch wahnsinnig fiese, sehr, sehr schlechte Vampirserien, die nur unter Homosexuellen spielen. Oh. Zum Beispiel The Lair. Davon gibt es sogar 3 Staffeln. Das ist nur mit ehemaligen Pornodarstellern besetzt, die sich dann alle auch permanent ausziehen. Und zwischendurch ist auch eine, deren Namen ich jetzt nachgucken muss, weil sie mir gerade entfallen ist, eine ehemalige Colby-Darstellerin dabei. Das gucke ich dir gleich noch nach.
Und
das
schwupps, schaut sie die 3 Staffeln.
No way.
Sie spielt die Hexe.
No way.
Ihr Süßen, ihr wisst Bescheid, was zu tun ist. Wenn ihr uns eine große Freude machen wollt, dann könnt ihr uns gerne 5-Sterne-Bewertungen bei Spotify geben. Das ist nämlich neu und das geht. Das würde uns sehr freuen. Natürlich sollt ihr uns bitte gerne weiter teilen, uns folgen, uns 5-Sterne-Bewertungen und einen netten Kommentar bei Apple Podcast hinterlassen. Wenn ihr Anregungen, Fragen, Kritik habt, dann bitte an tooldtodieyoungpodcast@gmail.com. Das Wort to ersetzt jeweils mit der Ziffer 2. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
So, ich sage noch Folgendes, weil unser Blut ja für alle wertvoll ist. Lasst euch bitte impfen, wenn ihr das noch nicht habt. Lasst euch bitte boostern, wenn ihr das noch nicht seid.
Ja.
Wir haben euch lieb. Beißt uns, wir wollen das Leben spüren. Auf Wiedergehören.
Tschüss. Bye.